Deutschlandfunk. Der Politik-Podcast.
Folge 372. Wir befinden uns 5 Tage nach der Europawahl, wollen das Ergebnis analysieren, auf die Parteien gucken, wo sich hier noch die Fraktionen zurecht ruckeln. Und wir wollen uns möglicherweise Ursula von der Leyen's Weg an die Macht anschauen, nachdem das Hauptstadtstudio ja schon vorgelegt hat. In seiner Analyse liefern wir jetzt den 2. Teil. Und wir, das sind
Peter Kapern hier aus dem Brüsseler Studio des Deutschlandfunks.
An seiner Seite Klaus Remme, ebenfalls Korrespondent hier in Brüssel.
Genauso wie ich, Caroline Born. Und ich würde sagen, wir springen direkt rein. Ich kann mich noch erinnern, Klaus, als wir am Wahlabend, wir hatten da ja ein mobiles Studio aufgebaut, zusammensaßen und die ersten Zahlen kamen rein am späteren Abend und wir haben uns darüber ausgetauscht, na, ist denn das jetzt der vorhergesagte Rechtsruck? Und wir hatten unsere Zweifel, Klaus.
Ja, so war das. Und wir reden natürlich auch praktisch seitdem darüber. Und es gibt geteilte Meinungen, nicht nur im Studio, sondern insgesamt. Wonach richtet man sich? Schaut man in erster Linie auf die Anzahl der Sitze? Schaut man auf die Schlagzeilen? Schaut man auf die Nationalstaaten? Schaut man auf die, die besonders fette Schlagzeilen produziert haben, wie zum Beispiel Frankreich, aufgrund natürlich eines Rechtsrucks, der gar nicht zu bestreiten ist, und der Entscheidung von Macron, Neuwahlen herbeizuführen? All dies sind unterschiedliche Aspekte und das Ergebnis ist, und ich bin bei denjenigen, die sagen, nur weil sich die Anzahl der Sitze in den politischen Gruppen im Europäischen Parlament rechts von den Christkonservativen nicht dramatisch erhöht hat, ist es kein Rechtsruck. Ich glaube, man muss weiterschauen als nur auf das Parlament und die Sitzverteilung. Da kommen die Nationalstaaten dazu. Schließlich haben wir einen Europäischen Rat. Die Auswirkungen der Neuwahlen in Frankreich, die werden wir sicherlich gleich besprechen können, die finden nicht nur in Frankreich statt. Insofern, ja, ich bin im Lager Rechtsruck.
Du bist in einem anderen Lager, Peter, oder?
Ja, ich bin in einem Lager, das da sagt, natürlich haben wir eine politische Bewegung rechts von der Mitte hin. Aber ich glaube, man muss da differenzieren und vor allem habe ich immer so ein bisschen den Eindruck, ja, wir Journalisten, wir unterliegen der Neigung, das so ein bisschen herbeizureden. Ich kann mich erinnern an die Europawahlen vor 5 Jahren, da war es dann Steve Bannon, der hier durch Europa reiste. Und halbgeheime Treffen hier in Brüsseler Vororten abhielt und 1000 Journalisten aus dem Brüsseler Europa-Bezirk, die rasten dann dahin, um Steve Bannon zu lauschen, wie er sagte, dass er jetzt Europa zerstören will. Und ja, auch damals haben die rechten Parteien zugelegt und Steve Bannon, der packt jetzt gerade seine Klamotten, um ab 1. Juli im Knast zu sitzen und Europa ist nicht zerstört. Insofern sagt mir meine etwas längere Erfahrung hier im Studio, man muss vorsichtig sein, dass man da nicht das Kind mit dem Bad ausschüttet und alarmistisch wird. Auch jetzt wieder gibt es Gegenbewegungen. Also Giorgia Meloni beispielsweise hat ein grandioses Wahlergebnis für sich erreicht in Italien. Auf Kosten von Lega, einer Partei, die noch weiter rechts steht in ihren europapolitischen Diskussionen. Und insgesamt schickt Italien weniger rechte Abgeordnete nach Brüssel als in der jetzt zu Ende gehenden Legislaturperiode. Gleiches gilt für Polen, für Finnland, für Schweden, für Dänemark. Insofern jetzt den Untergang Europas herbeizureden, ich sage nicht, Klaus, dass du das tust, aber ich hatte so ein wenig den Eindruck, auch bei uns im Funkhaus, wenn ich das mal so ganz offen sagen darf, als ich dann in den ersten Tagen nach der Wahl meine Live-Gespräche da morgens absolviert habe in den unterschiedlichen Frühsendungen unserer 3 Programme, da wurde ich dann mit Fragen konfrontiert wie, ist das jetzt, kommt jetzt das Europa der souveränen Nationalstaaten, das Europa der Nationen, wird Brüssel abgewickelt, kriegen wir jetzt ein ganz anderes Europa? Und da sage ich dann immer, ja, wie man es da sagt, wo ich herkomme, Vorsicht mit die Pommes an die Beckenrand, so schnell ist Europa nicht weg vom Fenster.
Caro, was meinst du?
Ich glaube, dass Italien ein ganz gutes Beispiel ist. Da haben wir eben schon die Rechten relativ stark und da haben sie sich jetzt vielleicht einfach konsolidiert. Und ich glaube, das kann man auch im EU-Parlament sagen, wo wir ungefähr jetzt ein Viertel Rechte haben. Es ist noch ein bisschen schwierig, zahlenmäßig das zu sagen mit den Sitzen, weil wir noch ganz viele fraktionslose Abgeordnete haben, die sich nun nicht zugeordnet haben. Aber dass wir so eine Nach- und Nachbewegung insgesamt sehen, also das, deswegen würde ich nicht von einem Rechtsruck sprechen, aber dass sich das Ganze immer ein Stückchen weiter nach rechts verschiebt. Und das sehen wir eben auch in den Nationalstaaten, in vielen, nicht in allen.
Ja, aber wie gesagt, es gibt auch die Gegenbewegungen. Also Polen ist zum Beispiel ein wunderbares Beispiel, wo Donald Tusk eine ganz schwierige nationale Wahl gegen die Rechtsnationalisten von der PiS gewonnen hat. Und diesen knappen Sieg vom vergangenen Jahr, den hat er jetzt ausgebaut. Also es zeigt auch, man kann das, was sich rechts der Christdemokratie bewegt, auch wieder zurückdrehen. Im Übrigen beginnt für mich der Rechtsruck dort, wo ich sage, jetzt haben sie Gestaltungsmacht, jetzt können sie tatsächlich ihr politisches Programm umsetzen. Und wenn ich mir dann die Zahlen im Europaparlament anschaue, dann kann ich nur sagen, auch dieses Europaparlament, mit dem wir es die nächsten 5 Jahre zu tun haben, auch in diesem Europaparlament bekommen die Rechten nur exakt den politischen Einfluss, den ihnen die Mitte zubilligt. Weil die Mitte immer noch die Mehrheit hat und die Gestaltungshoheit hat. Und nur wenn aus der Mitte heraus Macht übertragen wird an die Rechten, nur dann haben sie Macht, sonst nicht.
Weitgehend stimmt das, insbesondere was die Mehrheit für diejenigen angeht, die eine aus Sicht der Parteien Sozialdemokraten, liberale, christkonservative, konstruktive EU-Politik machen wollen. Ja, das ist weit deutlich zahlentechnisch über der absoluten Mehrheit, die erforderlich ist. Um zum Beispiel, wir kommen nachher noch drauf, die vom Europäischen Rat nominierte Kandidatin für das Amt der Kommissionspräsidentschaft zu wählen. Aber wir wissen natürlich, und das ist nicht ganz klein, du hast es eben so am Rande erwähnt, wir wissen nicht, wie stark die Gruppen werden. Da können wir gerne Zahlen dran machen. Es sind einfach ungefähr 90 Abgeordnete, die den politischen Gruppen noch nicht zugeordnet sind und etwa die Hälfte, das ist ein grober Überschlag, etwa die Hälfte kann man rechts verorten. Peter, du bist anderer Meinung?
Ja, das ist eine Zahl, die ich bezweifle, weil politisch wirksam von diesen 90 sind nur diejenigen, die tatsächlich sich dann einer Fraktion anschließen. Und von diesen 90, die da derzeit freischwebend sind, waren schon im letzten Europaparlament 66 freischwebend. Das heißt also, auf dem Transfermarkt, über den wir gleich noch reden, sind de facto tatsächlich 30 Sitze.
Ja, gut, wenn du jetzt wieder die politische Gestaltungsmacht anbringst, dann lässt sich das natürlich nicht nur argumentieren für diejenigen, die gar keiner Gruppe angehören, sondern auch die Gruppen, die so klein sind, dass sie in den Mehrheitsverhältnissen bei wichtigen Abstimmungen keine entscheidende Rolle spielen. Aber auch das wissen wir ja noch nicht. Wir wissen nicht, ob es am Ende möglicherweise doch noch gelingt. Ich glaube, wir alle am Tisch sagen, die Wahrscheinlichkeit ist gering, dass sich hier ein Rechtsblock formt, bestehend aus diesen zwei Fraktionen ECR, also oder EKR, bleiben wir mal im Deutschen, Europäische Konservative und Reformer, und die ID-Fraktion Identität und, helft mir, Demokratie. Richtig? Ja. Das ist ein Traum vermutlich vom einen oder anderen. Die Realität spricht ein bisschen dagegen.
Ganz gewaltig sogar, finde ich.
Warum?
Weil da Dinge drin sind, die einfach nicht zusammengehen. Ich weiß nicht, ob du das letzte Interview von Maximilian Krah, dem verfemten ID-Abgeordneten, mitbekommen hast, der ja von der AfD aus der eigenen Gruppe rausgeworfen worden ist. Der hat in einem rechtsextremen Internet-Fernsehkanal jetzt gerade ein Interview gegeben und hat dort nochmal herausgekehrt, dass seine Vorstellung eines Europas auf alle Fälle eines, wie er es sagt, multipolaren Europas ist, das nicht transatlantisch ist. Das heißt, da stimmt die Trennlinie noch, die es innerhalb des rechten Lagers gibt, zwischen den, ich sag mal, Putin-Bücklingen und den Washington-Freunden. Und diese Trennlinie wird nicht überwunden werden können. Sie wird nicht überwunden werden können. Es gibt andere Trennlinien, die nicht überwunden werden können. In der EKR sind die gemäßigten belgischen Nationalisten von der NVA. In der ID-Fraktion ist der Vlaams Belang. Beide sind erbitterte politische Gegner um die Macht in Flandern und damit die Macht in Brüssel, in Belgien, um die Nummer 1 im belgischen Föderalstaat. Und die beiden werden nicht in derselben Fraktion aufgehen. Das ist völlig undenkbar.
Okay, dann halten wir fest, es ist wahnsinnig viel in Bewegung. Und das gilt nicht nur für das rechte Spektrum. In allen politischen Gruppen, und das kann man gar nicht oft genug erwähnen, als jemand, der hier lebt, aber doch einen Großteil der Zeit als Wähler in Deutschland gelebt hat, in allen politischen Bewegungen findet eben nach der Wahl das statt, was du Transfermarkt nennst, dass sich die wahren Gruppen erst bilden, wenn feststeht, wie viel Sitze hat wer. Und dann wird geschaut, möchte jemand wechseln von einer Gruppe in die andere Gruppe. Und ich würde sagen, auch wenn es ein bisschen dann ins Detail geht, gehen wir die Gruppen einfach durch. Die wichtigste ist die Europäische Volkspartei, die EVP. Eindeutig Wahlsiegerin, wird von niemand bestritten. Sie ist gerade dabei, noch stärker zu werden, als es am Wahlabend ausgewiesen wurde, weil sie weitere Anhänger hat, so nenne ich das mal, Peter.
Jetzt muss ich blättern, hier meine Zettel. Ich hab mal das.
Während du blätterst, ja. Was ich noch festhalten will in dieser Frage Rechtsruck oder nicht, und da kommen wir auch auf die Stärke der Christdemokraten. Es gibt nach dieser Wahl auf jeden Fall keine progressive Mehrheit mehr, was wir in der letzten Wahlperiode noch hatten. Also wir werden keine Entscheidungen mehr ohne die Christdemokraten fällen können. Und ich glaube, das wird sehr, sehr wichtig bei Themen wie Klima und Umwelt oder auch bei der Migration, dass man jetzt für eine Mehrheit auf der linken Seite des Parlaments immer die Christdemokraten braucht.
Das ist so. Ich wäre ein bisschen vorsichtig bei dem Labeling mit progressiv. Das ist so wie mit dem Labeling bürgerlich. Die einen versuchen, den anderen die Bürgerlichkeit abzusprechen und die anderen versuchen, den einen die Fortschrittlichkeit abzusprechen. Ich glaube, das ist politische Armdrückerei der Marketingabteilungen der jeweiligen politischen Lager. Aber das Phänomen, was du beschrieben hast, das existiert genau so. So, wenn wir jetzt zum Transfermarkt kommen oder zum Speeddating, das da im Moment im Europaparlament stattfindet. Ja, die EVP fährt gerade den zweiten Sieg ein. Die hatten gewonnen am Sonntagabend. Überraschend deutlich im Laufe des Abends. Des nächsten Morgens lagen die mal bei 180, 185, 186, 189, dann wieder 186 Sitzen. Die Auszählungen dauern ja immer noch oder haben sehr lange angedauert. Und jetzt gibt es also diesen Transfermarkt um die noch Fraktionslosen, der die Zahlen da noch verändert. In der vergangenen Legislaturperiode hatten die Christdemokraten 176 Abgeordnete. Jetzt, Stand heute, Freitag, na, ich sage mal, die letzte Nachricht ist von 13.30 Uhr etwa, sind sie bei 190. Das heißt, sie haben weitere Abgeordnete dazu gewonnen. Dazu zählen beispielsweise diejenigen, die Manfred Weber heute früh besucht hat. Er ist nach Budapest geflogen und hat dort die Tisza-Partei besucht, des Peter Madja, Herausforderer von Viktor Orban, ein Abtrünniger der Fidesz-Partei, der sehr stark mobilisiert hat bei den Europawahlen und alleine 7 Abgeordnete mitbringt. Dazu kommen noch 3 neue Abgeordnete der EVP-Fraktion aus den Niederlanden. Das ist einerseits das Bauernbürgerbündnis, das im vergangenen Jahr so viel Furore gemacht hat mit den Bauernprotesten in den Niederlanden und bei Regionalwahlen aus dem Stand zur stärksten Partei des Landes wurde. Und dann gibt es da noch den neuen Gesellschaftsvertrag des ehemaligen Christdemokraten Peter Omtzigt. Der Sprecher von Manfred Weber, der Pressesprecher von Manfred Weber aus der letzten Legislaturperiode, das ist ein kleines Interna, das vielleicht außerhalb von Brüssel nicht so wirklich bekannt ist, der ist Spitzenkandidat dieses neuen Gesellschaftsvertrags geworden, dieser neu gegründeten Partei, und zieht dann auch als deren Abgeordneter ins Europaparlament an, und auch die schließen sich der EVP an. Dann kommen noch ein paar Abgeordnete aus Dänemark dazu. So, Stand heute die EVP bei 190 Abgeordneten, stolze Zahl in diesen Zeiten. Das erste Mal, dass ein Trend gedreht werden konnte, nach mehreren Europawahlen, wo die Fraktion immer wieder kleiner geworden ist. Jetzt hat sie deutlich zugelegt.
Ich spreche mal kurz über die zweitgrößte Gruppe, die Sozialisten und Sozialdemokraten mit im Moment 136 Sitzen. Mir scheint, das kann man relativ schnell abhandeln, weil mir scheint, in dieser Gruppe gibt es am wenigsten Zu- oder Abwanderung. Da gibt es eine Bewegung, die wird interessant sein, nämlich dass 2 nationale Gruppen sich in der Führung ablösen. Die Fraktionsvorsitzende der S&D-Fraktion, so heißt sie abgekürzt, war bisher eine Spanierin. Sie war die Vorsitzende, denn die Spanier stellten die größte Gruppe. Das ist diesmal, wenn auch nur um einen Sitz anders, die italienische Gruppe ist stärker geworden und da könnten Folgen entstehen.
Ja, nicht ausgeschlossen, dass Iratxe Garcia ihren Job verliert als Fraktionsvorsitzende. Da könnte es sein, dass andere ein Bündnis schließen und dann die tollen Posten innerhalb der Fraktion oder die Posten, die die Fraktion besetzen kann im Parlament, Präsident, Vizepräsident, dann neu aufteilen an den Spaniern vorbei.
Caro, wie sieht's bei den Liberalen aus? Wir schauen ja insbesondere auf diese drei Parteien, die wir uns jetzt rausgesucht haben, denn diese drei waren ein informelles Bündnis, das vor 5 Jahren Ursula von der Leyen ins Amt gehoben hat mit absoluter Mehrheit.
Ja, die Liberalen stehen im Moment noch auf Platz 3, wobei es sehr gut sein könnte, dass ihnen dieser Platz noch strittig gemacht wird von der rechtsnationalen EKR-Fraktion, wenn die jetzt noch mehr Abgeordnete dazu bekommen, beziehungsweise wenn es bei den Liberalen noch ein paar Abgänge gibt. Das ist immer eine etwas komplizierte Fraktion, Renew nennt sie sich, aber sie besteht eigentlich aus 3 Kräften. Also wir haben einerseits Macrons Partei Renaissance, die massiv verloren hat. Macrons Wahlbündnis hat bloß die Hälfte der Stimmen bekommen, wie der Rassemblement National von Marine Le Pen. Also ein massiver Verlust. Wir kommen ja sicherlich gleich noch auf die Folgen. Aber das führt eben auch dazu, dass die Renew-Fraktion diejenige ist, die sitzemäßig am meisten verloren hat. Nämlich gut 20 Sitze weniger haben die Liberalen jetzt. Wer da noch drin ist, ist die ALDE, Allianz der Liberalen und Demokraten für Europa. Da gehört zum Beispiel die FDP dazu. Und dann noch eine dritte Kraft, die Europäische Demokratische Partei. Also es ist immer etwas unübersichtlich, aber wir haben im Moment eine französische Fraktionsvorsitzende, Valérie Ayer. Und die hatte noch vor der Wahl angekündigt, aufgrund der Regierungsbildung in den Niederlanden, dass sie womöglich die Partei des Niederländers Mark Rutte, die WWD, nach der Wahl aus ihrer Fraktion werfen könnte, wegen der geplanten Regierungskoalition mit Geert Wilders in den Niederlanden. Weil sie sagt, wenn ihr so eine Koalition auf nationaler Ebene macht, dann passt ihr aber in Brüssel nicht mehr in unsere Fraktion. Und sie hat immer gesagt, wir gucken nach der Wahl, wie es damit aussieht. Jetzt sind wir nach der Wahl. Und wir haben sie, ich glaube, es war am Dienstag gehört, als sie vor die Presse getreten ist, sehr kleinlaut, da war nicht mehr so viel davon zu hören, dass es jetzt diesen Rauswurf gibt. Es gibt auch Widerstand in der Partei, dass man die Niederländer behalten möchte. Und es deutet alles darauf hin, dass sie bleiben dürfen. Deswegen ist da die Frage, wie geht's für Ayer weiter, auch nach dieser wirklich drastischen Wahlschlappe in Frankreich, die da eingefahren wurde.
Der Frau ist einfach mal gezeigt worden, wo der Hammer hängt, denn die VVD, die Partei von Mark Rutte, das ist wirtschaftsliberales Urgestein auf europäischem Pflaster und natürlich die Abgeordneten von FDP und ähnlichen Parteien, die sagen, die werfen wir doch nicht raus. Die sind nämlich auch ganz skeptisch, wenn sie die Franzosen betrachten von Macron, weil sie sagen, das sind ja in Wahrheit gar keine Liberalen, das sind Zentristen, die haben so mittlere Positionen, nicht links, nicht rechts, aber wirklich Wirtschaftsliberale sind das nicht, das sind eher etatistische Politiker, die viel Staatseinfluss wollen auf die Wirtschaft und das deckt sich überhaupt nicht mit unserem liberalen Weltbild. Und deswegen gibt es ja immer Reibereien zwischen diesen Bestandteilen der Renew-Fraktion.
Es ist auch eine sehr, ich würde sagen, diverse Fraktion. Also wir haben da auch Linksliberale drin sitzen. Es ist eigentlich relativ bunt gemixt und die könnte sich jetzt auch noch verkleinern. Wir haben die ANO-Partei aus Tschechien von Oppositionsführer Babiš da drinne. Bei denen könnte es sein, dass sie noch rüberwechseln zur EKR-Fraktion. Und die könnte dann eben als drittstärkste Kraft hervorgehen.
So ist es. Die EKR sitzt den Liberalen im Nacken. Es ist wirklich, ich stelle mir das gerade vor, wenn man zuhört, es fallen wahnsinnig viele Namen. Manchmal geht es um einzelne Abgeordnete, die aber dann in Summe doch relevant werden, weil die Abstände gering sind in diesem Falle zwischen den Liberalen und der EKR. Wenn wir auf die EKR schauen, dann wird sie vom Europäischen Parlament heute mit 76 Sitzen ausgewiesen. Die EKR sprach gestern oder vorgestern von 77. Also diese kleinen Schwankungen sind einfach da, denn abhängig davon, wann sich die Gruppen mit einzelnen Abgeordneten einigen, wird Schriftwerk ausgetauscht. Das wird dann gemeldet ans Parlament und dann wird es irgendwann eingearbeitet. Peter.
Vielleicht müssen wir einfach nochmal erklären, warum das nicht irrelevant ist, ob man in der Rangfolge der Fraktionen auf dem 3., auf dem 4. oder auf dem 5. Rang steht.
Tue das.
Ja, also es geht zum einen natürlich geht es um Ruhm und Ehre. Das sieht wenn man sich diesen, wie wir sagen, Camembert anguckt, in Deutschland würde man sagen, die Torte der Sitzverteilung anschaut, da sieht das schicker aus, wenn man von liegt. Es geht um Geld. Jeder Abgeordnete kriegt Mittel zugewiesen vom Europaparlament, um Mitarbeiter einzustellen. Mehr Mitarbeiter heißt, man kann mehr Anträge stellen, man kann mehr bewegen im Parlament, man kriegt, kann, wenn man es geschickt aufstellt, mehr Aufmerksamkeit außerhalb des Parlaments auch für sich organisieren. Und dann geht es natürlich auch noch um die Verteilung von Ausschussposten. Denn da haben die Fraktionen ihrer Größe nach, na, wie soll man das sagen, Klaus, nennt man das vielleicht Ziehungsrechte, die sind an verschiedenen Stellen dran zu sagen, und jetzt wollen wir von dem Ausschuss den Vorsitz haben und dann wollen wir von dem Ausschuss den Vorsitz haben. Und je größer eine Fraktion ist, desto attraktivere Ausschussvorsitze und stellvertretende Vorsitze kann eine Fraktion ziehen. Und deswegen ist die Frage der Rangfolge weit mehr als nur was für das Aussehen des Parlaments, sondern da geht es echt um Macht und Einfluss und Geld.
Und das ist der Grund, warum die EKR nun versucht, mehr Zustimmung zu gewinnen, mehrere Abgeordnete, vielleicht sogar ganze Parteigruppen zu sich zu ziehen. In beiden Rechtsaußenfraktionen der EKR wie auch der ID-Fraktion gibt es jeweils eine Landesgruppe, die A stark gewonnen hat und B eben deshalb in der Gruppe den Ton angibt. Bei der EKR sind es die Fratelli d'Italia von Giorgia Meloni und dann noch in Gefolge die polnische PiS. Und bei der ID-Fraktion ist es der Rassemblement National von Marine Le Pen mit 30 Sitzen. Die Fratellis können 24 aufbieten. So, jetzt ist das natürlich nicht immer nur eine Plusrechnung. Ja? Entscheidet sich eine Gruppe, eine andere Partei mit aufzunehmen, ist das natürlich etwas, das nicht unbedingt unumstritten sein muss. In diesem Fall ist es so, dass bei den Gruppen, die im Moment keiner der festen Fraktionen zugehörig sind, die Partei von Viktor Orban mit 10 Mandaten. Das ist schon ein ziemliches Fund. Diese Gruppe sucht Anschluss. Die hat es in der vergangenen Legislaturperiode verloren, weil es aus der EVP-Fraktion rausgeworfen wurde, fand seitdem keine Heimat mehr. Und natürlich ist das ein begehrter Preis, 10 Mandate. Doch der Preis lautet eben andersherum auch, dass wenn es überhaupt dazu kommt, dass die EKR-Fraktion Fidesz-Abgeordnete aufnimmt, dann wird es möglicherweise ziemlich sicher Gegenreaktionen geben von anderen Bestandteilen dieser Gruppe. Da ist eine Partei zu nennen, die du eben schon mal kurz genannt hast, die NVA aus Belgien oder aber aus Tschechien, die ODS, die möglicherweise Konsequenzen zieht und sagt, wenn ihr das macht, dann geht das weit über unsere Vorstellungen der EKR-Fraktion heraus und wir verlassen die Gruppe. Also das ist nicht immer nur eine Plusrechnung.
Und auch da geht es dann wieder um die Frage, Putin oder Biden, Moskau oder Washington. Denn die Schwedendemokraten, die Rechten aus Finnland, die ODS, die du genannt hast, die NWA aus Belgien, die sagen, dieser Putin-Knecht Orban, der kommt mir nicht in die EKR-Fraktion. Wenn der kommt, sind wir raus. Das sind also dann die politischen Bruchlinien, die da spielen im rechten Lager.
Ich glaube, es ist auch ein großer Gedanke, warum es jetzt wahrscheinlich keine große rechte Fraktion geben wird, dass sich die Abgeordneten bei der EKR das wirklich zweimal überlegen, wen sie da reinlassen. Denn wir haben im Moment eine Art Brandmauer. Man spricht im EU-Parlament von Cordon Sanitaire, dass die ID-Fraktion komplett außen vor gelassen wurde bei der Besetzung von Ausschussvorsitzen, bei dem Posten des Vizepräsidenten des EU-Parlaments. Und deswegen möchte man sich das auch in der EKR nicht kaputt machen, wenn man sozusagen mit den Schmuddelkindern spielt, ob man dann eben plötzlich auch in diese Brandmauer mit einbezogen werden würde.
Das ist ein Grund und der andere Grund. Und deshalb reden wir so viel über die EKR, weil sie möglicherweise ins Spiel kommt, wenn es um die Mehrheiten geht für Ursula von der Leyen bei der Wahl. Denn wir haben es in den Wochen und Monaten vor der Wahl gemerkt. Ursula von der Leyen und Giorgia Meloni hatten engen Kontakt und wir haben uns lange gefragt und das wurde durch Äußerungen von der Leyen in der ersten Spitzenkandidatendebatte in Maastricht genährt. Gibt es da demnächst nach der Wahl möglicherweise eine Zusammenarbeit? Ja, 24 Sitze der Fratelli d'Italia, das wäre natürlich für Ursula von der Leyen ein beruhigendes Polster, wenn sie auf diese zählen könnte. Auch da wieder plus minus, in dem Moment, wo sie diesen Schritt macht, würden Teile ihres informellen Bündnisses, also Liberale und Sozialdemokraten, sagen, wenn ihr das macht, gemacht, sind wir raus. Das ist eine ganz, ganz schwierige Abwägung. Und deshalb ist die EKR nicht unwichtig im Gesamtkalkül. Ich will noch kurz einige Worte sagen zu der ganz Rechtsaußenfraktion, der ID-Fraktion. Die wird im Moment mit 58 Sitzen notiert. Dort gibt, habe ich gesagt, das Le Pen-Lager den Ton an. Und bis vor kurzem war es auch die AfD, die Teil dieser Gruppe war. Sie, das wissen wir ja, wurden rausgeworfen, weil es zum Streit kam zwischen der AfD und Le Pen. Die sind draußen. Es sieht auch nicht so aus, als ob das schnell gehen würde, dass trotz der Tatsache, dass Maximilian Krah nicht mehr Teil dieser AfD-Abgeordnetengruppe ist, Anschluss finden könnte an Idee so wie früher.
Ja, jetzt ist nach ungefähr einer halben Stunde in unserem Podcast, ich glaube zum ersten Mal der Name von der Leyen gefallen.
Ja, ich glaube, ich habe ihn schon 2-3 Mal genannt.
Ah, ja. Aber, ja. Ich habe ihn auch ganz am Anfang gesagt.
Okay.
Aber also, man muss ja aufpassen.
Habe ich euch nicht ausreichend zugehört?
Ja. Ja, sich auch jetzt noch nicht zu sehr festzulegen. Aber ich glaube auch daran, dass der Name noch nicht so oft gefallen ist, kann man daraus schließen, dass sie relativ gute Chancen auf den Kommissionsvorsitz hat, aber dass es eben nicht ganz so sicher ist, wie es in den Wochen vor der Wahl noch schien.
Und bevor wir über die Art und Weise, wie nun diese Wahl über die Bühne gehen könnte, sprechen, müssen wir noch über die Grünen reden. Mit denen haben wir uns noch nicht beschäftigt. Die Grünen haben ja massiv verloren. 52 Sitze werden zurzeit gezählt. Auch die bemühen sich um Vergrößerungen. Das ist möglicherweise schwierig. Da gibt es keine offensichtlichen Kandidaten. Oder zählst du die Fünf-Sterne-Bewegung dazu, Peter?
Nein, die zähle ich erstmal nicht dazu, auch wenn es da in der letzten Legislaturperiode große Bemühungen drum gegeben hat. Die Fünf-Sterne, mir fehlt die Zahl jetzt gerade. Hast du sie notiert, Klaus? Aber auch acht Abgeordnete, auch das eine erhebliche Zahl. Aber wer da beispielsweise für die Grünen auf dem Transfermarkt erreichbar wäre, das ist zum Beispiel Volt.
Volt, gute Story. Über Volt musst du ein bisschen länger reden.
Ja, 5 Abgeordnete, ganz junge Leute. Caro und ich, wir haben sie vor 2 Tagen getroffen hier. Das sind 3 aus Deutschland, 3 Abgeordnete aus Deutschland, 2 aus den Niederlanden. Abgesehen von Damian Böselager, der schon in der vergangenen Legislaturperiode für Volt im Europaparlament saß, als einziger Volt-Abgeordneter. Alles Neulinge, alles Leute, die ja am Wahltag gehofft, gebetet haben und trotzdem, glaube ich, irgendwie wie vom Blitz getroffen waren, dass es dann tatsächlich geklappt hat. Also die standen richtig unter Strom, waren also total aufgeregt und auch voller Vorfreude, als wir sie hier vorgestern getroffen haben, oder Caro?
Auf jeden Fall. Es war ganz interessant, fand ich, bei dem Treffen, dass man eben nicht dem typischen Politiker oder der typischen Politikerin gegenüber saß, sondern dass man das Gefühl hatte, man trifft einfach in Anführungszeichen ganz normale Leute, die jetzt plötzlich in Brüssel stehen und gucken, okay, was passiert hier mit mir, die aber trotzdem auch schon in Verhandlungen sind mit den Fraktionen.
Damian Böselager hatte sich der Grünen-Fraktion ja angeschlossen in der letzten Legislaturperiode und der hat etwas ganz Interessantes gemacht. Der hat so eine Art Organigramm der Ausschüsse gemacht. Das hat er mir mal gezeigt auf seinem Handy. Und da sind dann bestimmte Ausschüsse gelb markiert und das sind die, die für die Volt-Programmatik, für das, was diese Partei politisch erreichen will, ganz besonders wichtig sind. Und mit diesem Organigramm gehen jetzt die Volt-Abgeordneten zu den Grünen und zu den Liberalen, das sind die beiden Ansprechpartner für die, und sagen, so schaut mal, wir hätten einen Pfund mitzubringen, 5 Abgeordnete. Wir haben programmatische Nähe zu beiden Gruppen, sowohl Grünen als auch Liberale. Jetzt sagt uns mal, was haltet ihr von unserer Ausschusswunschliste? So läuft der Transfermarkt dann konkret ab. Was könnt ihr uns bieten? Welche Rolle können wir in diesen Ausschüssen spielen? Welche Rolle als Berichterstatter könnt ihr euch für uns vorstellen? Bei künftigen Gesetzesvorhaben. Werden wir da wirklich gut bedacht? Und wir haben ja gerade die Situation sowohl der Grünen als auch von Renew beschrieben. Beide sind die großen Verlierer. Beide können zusätzliche Abgeordnete mehr als gut gebrauchen. Ich glaube, Böselager und sein Trupp haben gute Chancen, richtig was rauszuhandeln für Volt.
Wollen wir noch eine Minute über das Bündnis Sahra Wagenknecht reden? In Deutschland natürlich wichtige Geschichte. Hat 6 Abgeordnete im Europäischen Parlament aus dem Stand, nicht zu verachten. Ein großer Erfolg. Die Frage ist, was macht dieses Bündnis jetzt mit diesem Pfund? Suchen Sie Kontakt zu anderen Fraktionen oder Gruppen? Ich habe gehört, dass Sie eigene Wege gehen wollen und versuchen wollen, eine eigene Gruppe zu bilden. Die Hürden dafür sind für eine 6-köpfige Gruppe erheblich, denn es müssten 23 Sitze gefunden werden, die aus 7 EU-Staaten kommen. Das wird eine große Herausforderung. Oder siehst du oder sieht einer von euch Chancen?
8 weitere hast du ja eben schon genannt. Ich habe eben aus dem Europaparlament gehört, dass sie in Gesprächen mit Cinque Stelle sind.
5 Sterne.
Mhm. Genau, das wären dann 6 Bündnis Sarah Wagenknecht plus 8. Das macht 14. Dann gibt es da noch die Smer-Partei von Robert Fico, dem slowakischen Regierungschef, der bei den Sozialdemokraten rausgeflogen ist, wegen populistischer Tendenzen. Aber der würde natürlich gerne wieder aufgenommen werden, weil er da näher an den Töpfen der Macht ist. Aber es gibt Experten, die sagen, na, vielleicht passen die auch ganz gut zusammen. Dann wären sie schon relativ nah bei den 23 Sitzen, die sie brauchen, aber noch weit entfernt von den 7 Ländern.
So ist es.
Und ob das zusammenkommt, wissen wir nicht. Die aufmerksamen Hörer haben jetzt natürlich schon mitgekriegt, dass Klaus und ich jetzt gerade zweimal gesagt haben, wir hören aus dem Europaparlament und so. Das hat auch damit zu tun, dass dieses Bündnis Sarah Wagenknecht sich hier in Brüssel noch nicht richtig installiert hat und wir haben noch keinen richtig direkten Kontakt zu denen gefunden. Ich weiß gar nicht, ob die hier schon richtig präsent sind und sage dann jetzt einfach mal, hallo Herr De Masi, schicken Sie mal eine E-Mail.
Also noch ganz viel im Fluss im EU-Parlament.
Caro, sag du uns doch, warum sind die Grünen, wenn sie denn so massiv verloren haben, trotzdem möglicherweise total wichtig?
Das liegt daran, dass von der Leyen, so sie denn vom Rat der Mitgliedstaaten vorgeschlagen wird, ja auch im Parlament bestätigt werden muss mit absoluter Mehrheit. Das sind 361 Stimmen, die sie dafür braucht. Und ihre bisherige sogenannte informelle Koalition aus Christdemokraten, Sozialdemokraten und Liberalen, die kommen auf gut 400 Stimmen zusammen, aber man braucht ungefähr im EU-Parlament, man sagt so 10-15% der Stimmen mehr. Denn es gibt da auch Abweichler in den eigenen Reihen. Also selbst bei den Christdemokraten kann sich von der Leyen nicht darauf verlassen, dass zum Beispiel die Konservativen aus Frankreich für sie stimmen werden. Und deswegen muss man sich das ganz genau ausrechnen, zumal sich ein Kandidat auch wirklich nur einmal im Parlament zur Wahl stellen lassen kann. Also man hat einen Versuch, dann ist es vorbei. Und deswegen gibt es die Überlegung, ob man sich zu dieser informellen Koalition noch eine 4. Fraktion hinzuholen könnte, nämlich zum Beispiel die Grünen. Beim letzten Mal wollten die nicht mitmachen. Da haben sie nicht für von der Leyen gestimmt. Dieses Mal, würde ich sagen, sie bieten sich fast an, aber sie wären bisher, zumindest den offiziellen Statements nach, nur nicht wirklich bedacht. Also da ist noch keine ausgestreckte Hand von den Christdemokraten zu den Grünen. Du siehst es anders, Peter.
Ja, ich glaube, da wird im Moment mit verteilten Rollen gespielt und auch mit verteilten Interessen. Du hast es ja gerade sehr präzise beschrieben. Ursula von der Leyen hat einen Schuss im Europaparlament. Der muss sitzen. Wenn der nicht sitzt, ist sie Rentnerin. Und deswegen hat sie ein ganz großes Interesse daran, sicherzustellen, dass dieser Schuss auch wirklich sitzt. Und nach meinen Informationen hat Ursula von der Leyen mit grünen Abgeordneten gesprochen und hat gesagt, ja, ich will auch euch einbinden und ich will mit euch präzise Gespräche führen. Manfred Weber hingegen, der hat ein anderes Interesse. Der will insbesondere den Flügel seiner Fraktion zufriedenstellen, der skeptisch ist beim Green Deal und der auf Ursula von der Leyen gar nicht gut zu sprechen ist.
Der Green Deal, das Klimaschutzprogramm als Ganzes, das eine so große Rolle gespielt hat in der vergangenen Legislatur.
Ganz genau. Und deswegen sagt er, lass uns erstmal die Grünen außen vor lassen. Wir reden jetzt erstmal mit den Liberalen und den Sozialdemokraten. Und wenn wir dann unser Programm verabredet haben, Klammer auf, mit weniger Klimaschutz, weniger Umweltschutz, Naturschutz in der Landwirtschaft, Klammer zu, dann legen wir das den Grünen hin und können dann sagen, so ein oder zwei Kleinigkeiten dürft ihr jetzt noch als Wunsch darunter schreiben, mehr sitzt für euch nicht drin und jetzt fresst oder stirbt. Das sind die beiden Positionen, die da zurzeit parallel nebeneinander herlaufen.
Ich gebe mal ein bisschen Gas. Das, was wir jetzt gesagt haben, das ist die Ausgangslage 5 Tage nach der Wahl. Wie geht es ab jetzt weiter, Caro?
Wir haben am Montag ein erstes Treffen der 27 Staats- und Regierungschefs. Die treffen sich zum Abendessen und werden da zum ersten Mal ausloten, ob es schon Mehrheiten gibt für eine Nominierung eines Kommissionschefs oder einer Kommissionschefin. Damit verbunden ist ein Personalpaket. Also das ist unter den Parteien fein austariert. Es gibt ja auch andere Posten zu vergeben, zum Beispiel den EU-Außenbeauftragten oder den Vorsitz des Europäischen Rates. Und da wird man eben gucken, ob sich das schon abzeichnet. Denn es gibt einen weiteren Gipfel, der ist dann Ende Juni und da könnte so eine Nominierung dann erfolgen.
So, jetzt kann man ja sagen, da liegt eine Menge Zeit dazwischen. Nein, die Zeit ist gar nicht so lang. Und Manfred Weber von der EVP hat klargemacht, dass er am Montag ein deutliches Signal möchte von den wesentlichen Stimmen im Europäischen Rat. Also wenigstens ein Signal des Bundeskanzlers und ein Signal des französischen Präsidenten für die Wahlgewinnerin, für die Spitzenkandidatin der EVP, Ursula von der Leyen. Wird es dieses Signal geben, dann geht es in die Mehrheitssuche für Frau von der Leyen, denn dann richtet sich alles auf die erste Plenumswoche in Straßburg im Juli. Das könnte der Zeitraum sein, in dem sie dann läuft alles glatt, frühestens gewählt werden kann. Am Montagabend, so viel vorab, werden wir noch keine Beschlüsse dazu hören. Das ist ein informelles Meeting, ein erstes Sondieren, das aber nicht ohne Signal bleiben muss. Beschlüsse könnten gefasst werden, 27., 28. Juni.
Ich glaube übrigens, dass am Montag durchaus ein sehr klares Signal zu erwarten ist. Also einerseits hat sich Olaf Scholz, der Bundeskanzler, ja Anfang der Woche, nachdem er erst, ich glaube, 24 Stunden lang geschwiegen hat zum Ergebnis der Europawahlen, hat er sich ja geäußert und hat gesagt, also das Ganze muss jetzt schnell gehen. Wir brauchen hier klare Peilung für die Besetzung der Spitzenposten. Das deutet ja darauf hin, dass er am Montag sozusagen den schnellsten Weg gehen will. Und der schnellste Weg wäre, sich hinter von der Leyen zu stellen. Im Übrigen täte er dies nicht, wäre der nächste, die nächste Kommissionspräsidentin sicherlich keine Deutsche. Und Deutschland würde die nächsten 30 Jahre gewiss keinen Kommissionspräsidenten mehr kriegen. So oft sind wir da nicht dran. Insofern gehe ich fest davon aus, dass sich Scholz hinter von der Leyen stellen wird. Die große Unbekannte oder sagen wir mal mittlerweile die eher kleine Unbekannte an diesem Abend ist Emmanuel Macron. Es gibt viele Politiker, die ihm unterstellen, dass er Lust haben könnte, mal wieder Europa aufzumischen zur eigenen Profilierung. Das hat er ja einige Male getan. Ich glaube, sein Appetit darauf könnte beschränkt sein, jetzt nach dem desaströsen Wahlergebnis, das seine Partei eingefahren hat bei den Europawahlen. Und nun ist er ja auch mit den nationalen Wahlen Ende des Monats vollauf beschäftigt. Ich glaube nicht, dass er da Profilierung gewinnen kann oder überhaupt Zeit und Luft hat für einen solchen Versuch. Insofern glaube ich, ja, die werden sich hinter von der Leyen stellen am Montagabend. Und der Rest ist dann Formalien. Da müssen die Sozialdemokraten nur noch sagen, jawohl, uns passt der Ratspräsident. Und die Liberalen müssen sagen, jawohl, wir suchen jemanden für den Außenbeauftragten. Und die EVP kriegt dann noch den Zuschlag für den Parlamentsvorsitz, Parlamentspräsidentin für die ersten 2,5 Jahre. Und dann ist der Drops gelutscht. Dann muss das Ganze am 28. nur noch mit Namen ausgefüllt werden.
Aber wir haben doch gerade gesagt, dass diese Mehrheit zu dünn ist, dass es gefährlich ist für Ursula von der Leyen, sich in diesem Dreierbündnis, das sie so gut kennt, mit einem Personalpaket festzulegen, denn die absolute Mehrheit, nimmt man die Zahl der Abweichler in Betracht, ist doch dann möglicherweise gar nicht gegeben.
Klaus, das ist die andere Baustelle, das ist das Parlament. Jetzt geht es erstmal um den Rat. Jetzt geht es um den Rat. Sind die drei Großen in der Lage, also Christdemokraten, Sozialdemokraten und Liberale, in der Lage, am kommenden Montagabend sich darauf zu verständigen, wer welchen Teil des Bärenfells kriegt? Und wenn das passiert, dann steht der Nominierung von der Leyen nichts mehr entgegen. Da müssen die Liberalen nur noch klären, wird es Kallas oder wird es de Croo? Ich glaube nicht an de Croo. Da müssen die Sozialdemokraten klären, kann der Portugiese Costa wirklich als rehabilitiert gelten, nachdem er kürzlich zurücktreten musste wegen Korruptionsuntersuchungen in seinem Umfeld, nicht bei ihm selbst, sondern in seinem Umfeld. So, aber ich glaube, am Montagabend wird es das Signal pro von der Leyen geben.
Aber sollten denn die Grünen Teil dieses Bündnisses werden, warum sollten sie dann keine Ambitionen haben auf Posten und Ämter?
Natürlich haben die Ambitionen auf Posten und Ämter, und zwar auf Kommissarsebene, im Parlament und dergleichen mehr. Aber nicht in diesem Trio Ratspräsident, Außenbeauftragter und Kommissionspräsident. Nicht in dem, da kommen die Grünen nicht dran, dafür sind sie zu klein.
Okay.
Sie haben keinen einzigen, es gibt keinen einzigen grünen Regierungschef am Tisch.
Ich glaube auch, wir haben von den Grünen eher Forderungen gehört, die inhaltlicher Natur sind. Also den Green Deal nicht vollkommen absägen, sondern noch die ein oder andere Ambition zeigen. Also ich könnte mir vorstellen, dass das vor allem deren Verhandlungsmasse ist.
Und jetzt stell dir vor, Caro, es würde Ihnen gelingen, Ihren einzigen Kommissar, ausgewiesenen grünen Kommissar, den Sie bisher haben, Sinkevicius, den am Tisch der Kommissare zu behalten und auch noch mit einem Klimaschutzdossier zu beauftragen. Dann wären Sie schon ziemlich weit gekommen.
Ich glaube, wir sehen da ja auch wieder die Rückwirkung der nationalen Ergebnisse. Also wir haben einen schwachen Macron in Frankreich. Wir haben auch aufgrund des Wahlergebnisses einen schwachen Scholz in Deutschland. Deswegen glaube ich nicht, dass wir, oder ich vermute es, dass wir allzu viel nicht von ihnen hören werden. Was natürlich auch, wenn wir auf die Zukunft insgesamt der EU gucken, ein verändertes Kräfteverhältnis darstellt. Also wir haben sonst Deutschland, Frankreich als starke Stimmen in der EU, die vielleicht auch mal was voranbringen. Das könnte stiller werden um die beiden hier in Brüssel. Also ich glaube, da brauchen wir nicht mit den großen Initiativen mehr zu rechnen aus Deutschland, aus Frankreich. Zwei Schwergewichte in der EU und hingegen eine Wahlgewinnerin Meloni, die wirklich gestärkt dasteht. Das um mal vorauszublicken, was uns jetzt noch erwarten wird in den nächsten Monaten, in den nächsten Jahren. Ich glaube, hier werden wir jetzt erstmal drauf gucken, was passiert am Montag, wie geht's dann weiter im Parlament auch, wie werden sich die Mehrheiten organisieren. Es ist gerade noch ganz, ganz viel im Fluss. Wir werden es weiter beobachten. Wir bedanken uns bis hierhin fürs Zuhören. Wenn es Anmerkungen und Kritik gibt, dann immer gerne an politikpodcast@deutschlandfunk.de. Man kann auch Text- oder Sprachnachrichten schicken per Signal oder WhatsApp an die Nummer 0160 9130 7007. Wir hatten Niklas Bohlen heute am Ton und die Redaktion hat Moritz Metz übernommen. Und wir hier im Studio Brüssel sagen Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.